ARD. MDR aktuell. Das Interview der Woche.
Wir leben in einer Welt heißer und hybrider Kriege. In einer Welt, in der militärisch aufgerüstet und gedroht wird. Die Strippenzieher in Politik und Wirtschaft sind dabei erstaunlich häufig Männer. Sie nehmen sich, was sie wollen, ohne Rücksicht auf Verluste. Ist das Zufall oder gehen patriarchale Männlichkeitsbilder und Krieg Hand in Hand? Darüber spreche ich heute mit dem Soziologen Dr. Alexander Jendl von der Universität Leipzig. Er hat vor wenigen Wochen eine Studie herausgebracht zum Thema Autoritarismus und Kriegspsychologie. Darin untersucht er, welche sozialen und psychologischen Voraussetzungen zur Befürwortung von Krieg führen. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Jendl, Sie haben untersucht, warum Menschen Krieg unterstützen. Wir erleben derzeit weltweit enorme Brutalität zur Durchsetzung von Interessen. Wir denken da an Putins Angriff auf die Ukraine. Wir denken an den Nahostkonflikt. Wir denken aber auch an die brutale Niederschlagung der Demonstrationen im Iran. Wie sehr haben diese Entwicklungen der letzten Jahre Ihre Forschung beeinflusst? Und wo war der Punkt, wo Sie gesagt haben, jetzt müssen wir mal rausfinden, warum treiben die Leute es eigentlich so weit?
Tatsächlich, bevor die meisten der Konflikte, die Sie gerade angesprochen haben, richtig eskaliert sind. Ich habe 2021 das erste Mal eine Befragung gemacht in Österreich zum Thema Rechtsextremismus und da habe ich auch Kriegsbefürwortung mit abgefragt. Einfach vor dem Hintergrund, dass mir klar war, dass es überall auf der Welt rechtsextreme, rechtsautoritäre Dynamiken gibt, ein Erstarken autokratischer Systeme und dass diese Eskalation eigentlich immer irgendwann in Kriege mündet.
Jetzt gibt es in Ihrer Studie drei Variablen, die besonders stark vorhersagen, wenn jemand Kriegsbefürworter oder Befürworterin ist. Sie nennen da autoritäre Unterordnung, Radikalisierung und ein hartes traditionelles Männlichkeitsbild. Können Sie in einfachen Worten mal erklären, was da psychologisch passiert, wenn diese Dinge zusammenkommen?
Was dort zusammenkommt, ist, dass eigentlich es Menschen gibt, die innerlich sehr instabil sind und die ein großes Gefühl von Unsicherheit haben, aber das sozusagen nicht mentalisieren können. Sie können das sozusagen gar nicht äußern, dass sie sich unsicher und innerlich instabil fühlen und ein Gefühl von Ohnmacht und Hilflosigkeit haben. Und all diese autoritären Mechanismen, das ist eine Möglichkeit sozusagen auch in diesen Freund-Feind-Bildern, die in Kriegen eine Rolle spielen, das Innere zu stabilisieren, nicht ich habe sozusagen ein Problem mit mir selbst, sondern ich projiziere das nach außen auf den Feind, der als aggressiv erlebt wird und den man bekämpft. Also man bekämpft oder heilt sozusagen gar nicht das Innere, sondern externalisiert das. Und das spielt im Rechtsextremismus und im Autoritarismus eine sehr, sehr große Rolle. Und das spielt bei Kriegen eine sehr große Rolle.
Schauen wir mal auf die Frage, warum befürworten Menschen Gewalt? Gibt es da eine bestimmte Gruppe, die besonders stark nach militärischer Stärke ruft?
Also wir haben nicht nach Gruppen eingeteilt, sondern wir haben uns diese Indikatoren angeguckt und da hatten Sie selber ja schon gesagt, gewaltbezogene Männlichkeitsideale spielen eine Rolle, autoritäre Unterwürfung, aber auch Sadismus spielt eine Rolle, also die Lust, andere Menschen zu demütigen. So haben wir die Menschen nicht in Gruppen eingeteilt, sondern quasi diese Indikatoren dafür verantwortlich gemacht und die sind natürlich auch zu einem gewissen Maß in der Bevölkerung verbreitet und auch wenn es nur eine Minderheit ist, können diese Menschen sehr viel Schaden anrichten, auch vor allem dann, wenn sie auch in politische Ämter kommen.
Aber Sie haben schon auch nach, hatten soziodemografischen Faktoren geguckt, sprich so Sachen wie Alter, Geschlecht, politische Orientierung. Mhm. Was sind denn da die Ergebnisse gewesen?
Das machen wir natürlich. Alter spielt keine Rolle, Geschlecht noch so ein bisschen. Die politische Einstellung spielt natürlich auch noch eine Rolle, ist noch ein etwas größerer Indikator. Je rechter die politische Selbsteinschätzung, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass man Kriege unterstützt, also eine allgemeine Kriegsbefürwortung hat.
Das sind jetzt so die äußeren Faktoren. Sie haben aber auch nach Kindheitserfahrungen gefragt. Mhm. Also sprich das, was im Inneren der Menschen passiert, was sie auch erlebt haben als Kinder. Kann man da sagen, dass Menschen, die eine schwierige Kindheit hatten, meinetwegen misshandelt worden sind, dass die heute eher Gewalt befürworten?
So direkt kann man das nicht sagen. Es ist auch gut möglich, dass Menschen, die so etwas erlebt haben, Gewalt aus dem Grund ablehnen. Aber Menschen, die so etwas erlebt haben, also physischen, sexuellen, verbalen Missbrauch, wenig emotionale Unterstützung in der Familie, also wo die Familie keine Sicherheit geboten hat, die haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, dunkle Persönlichkeitseigenschaften zu entwickeln, wie beispielsweise Psychopathie oder auch Sadismus, Narzissmus und so weiter. Und das wiederum erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass man Kriege generell generell befürwortet.
Das sind jetzt so ein bisschen die individuellen Prägungen gewesen. Wir wollen mal auf die politischen Akteure schauen, die solche Muster ja auch nutzen. Sie sagen, Menschen, die eben so eine Neigung zum Autoritären haben, die suchen eine starke Führung. Und es gibt ja weltweit verschiedene Menschen, um nicht zu sagen Männer, die sich genau so präsentieren. Donald Trump in den USA, Putin in Russland, Xi Jinping in China. Wie nutzen solche Politiker genau dieses Bedürfnis nach Stärke?
Also erstens sind das Männer, die selber gar nicht besonders stark sind, auch wenn das nach außen hin immer so wirkt mit dieser Hypermaskulinität. Das ist im Prinzip eine Fassade. Innerlich fühlen sich solche Menschen eher schwach und oft haben solche Menschen Minderwertigkeitskomplexe. Aber was diese autoritären Führer gut machen, ist, dass sie spüren, dass in einer Gesellschaft eine generelle Unzufriedenheit ist, ein Gefühl von Ohnmacht, Hilflosigkeit in bestimmten sozialen Gruppen. Und das sprechen die gezielt an. Es geht also immer um Gefühle und zwar immer so, dass sie sagen, wir bringen jetzt Ordnung hier rein und eine Möglichkeit, diese Stabilität reinzubringen, ist, dass man ganz klare Feind-Freund-Bilder hat und auch dieses Gefühl der Ohnmacht und der Unsicherheit, dass man sozusagen das projiziert nach außen und sagt, die Zuwanderer sind schuld, die Feinde da und da, also dass man immer seinen Sündenbock eigentlich im Prinzip sucht und dass diese autoritären Führer besonders gut, ob sie das immer so bewusst machen, wage ich zu bezweifeln, das läuft eigentlich eher auf so einer unbewussten Dynamik.
Sie sind bei MDR aktuell und hören das Interview der Woche mit dem Soziologen Alexander Jendl zum Thema Psychologie und Krieg.
Wir haben es schon angerissen, es gibt eben einen sehr starken, überraschenden Faktor in der Studie, Männlichkeit und Männlichkeitsbilder und Kriegsbefürwortung. Sie sagen, das ist einer der stärksten Prädikatoren, nennen Sie das, also Vorhersagevariablen, sind maskulinistische Gewaltnormen. Was für Eigenschaften sind das, die sich da verbergen hinter diesen maskulinistischen Gewaltnormen und wieso zahlen die dann so stark auf die Kriegsbefürwortung ein?
Also erstmal muss man dazu sagen, das ist eine alte These, ne? Die hat Klaus Teweleit schon aufgestellt in diesem Buch Männerfantasien, was 1977 rausgekommen ist. Das ist also gar nichts Neues, aber wir haben eigentlich so Männlichkeitsideale, die im Alltag eine Rolle spielen. Das ist zum einen, dass man meint, man muss seine Familie, seine Frau und seine Kinder mit Gewalt schützen, dass man selber Gewalt anwenden muss, um sich zu schützen, zu verteidigen. Aber auch so etwas wie, dass der Mann derjenige ist, der das Geld verdient und die Familie versorgt. Und das hat mich selber auch überrascht, dass das tatsächlich der stärkste Faktor ist.
Also so die Überzeugung davon, dass der Mann eigentlich das stärkere Element ist und über der Frau steht. Das steckt da schon ein bisschen dahinter.
Das steckt dahinter und die Idee von Klaus Teweleit war damals, dass diese Männer, die er da beschrieben hat, diese soldatische Persönlichkeit, dass das welche sind, also diese Hypermaskulinen, die so eine Art Körperpanzer auch aufbauen und die eigentlich Angst haben vor etwas, was aus dem Inneren herauskommt und vor allem auch Angst haben vor dem Weiblichen, vor dem Fluiden, vor dem nicht ganz so eindeutigen und vielleicht auch das Äußern von Emotionen und so weiter. Und deswegen verwundert das auch nicht, dass so Vergewaltigungen in Kriegen eine ganz große Rolle spielen oder auch, dass in Russland spielt dieses Thema LGBTQ eine ganz, ganz große Rolle in vielen Talkshows. Man merkt richtig, dass in dieser Kriegsrhetorik es sehr viel um Sexualität gibt. Von daher scheint das sehr plausibel zu sein, dass dieser Faktor eine Rolle spielt.
Kann man dann auch sagen, je patriarchaler das Männlichkeitsbild, desto größer die Kriegsbegeisterung?
Das würde ich so unterstützen, dass die Wahrscheinlichkeit stärkt in patriarchalen Gesellschaften, die sehr stark darauf aus sind, dass es so etwas wie eine patriarchale Ordnung gibt. Ja, wir sprechen auch in der Sozialpsychologie von sozialer Dominanzorientierung. Auch das spielt eine Rolle bei Kriegsbefürwortung. Und jetzt gerade in den letzten Jahren, wo diese Männlichkeitsbilder in Frage gestellt werden, wo wir einfach wissen, so eindeutig ist das alles gar nicht. Auch Männer dürfen mal Gefühle zeigen und so weiter. Da fühlen sich natürlich viele Menschen davon angegriffen und das ist natürlich in patriarchalen Gesellschaften, die noch nicht so emanzipiert sind, wo Gleichberechtigung eine weniger starke Rolle spielt, erhöht sich dort die Wahrscheinlichkeit. Und außerdem korreliert natürlich auch Demokratie ein Stück weit mit Emanzipation und Gleichberechtigung. Also man könnte sagen, je demokratischer, desto wahrscheinlicher, dass es auch Gleichberechtigung gibt. Und wir wissen aus der Forschung, dass Demokratien eigentlich keine anderen Demokratien angreifen. Also es gibt eigentlich keine Kriege zwischen Demokratien.
Wie kann ich mich denn jetzt als demokratische Gesellschaft gegen sowas wappnen? Gibt es da Möglichkeiten?
Ich würde sagen, ja, das gibt es. Es gibt also jetzt, um sozusagen im Individuum Änderungen zu bewirken, dass einfach die Gewaltbereitschaft sinkt und auch diese gewaltbezogenen Männlichkeitsideale oder sowas wie Sadismus, müssen wir natürlich in einer Gesellschaft leben, die so etwas halt verhindert. Und Bildung alleine, also diese Vermittlung von Wissen, das wissen wir jetzt, das funktioniert nicht unbedingt so gut. Also geht es eher um Beziehungsarbeit, also in der Gewaltprävention oder Empathietrainings, Perspektivwechsel und so weiter. Also wir brauchen eigentlich Menschen in einer Demokratie, die empathiefähig sind, die Mitgefühl haben und die vor allem auch, wir sprechen von Ambiguitätstoleranz, die in der Lage sind, Unsicherheit auszuhalten. Ja, dass nicht immer alles sicher ist, dass Krisen kommen, sie auch wieder gehen und dass manchmal Wahrheiten für eine Zeit lang bestehen, aber wieder hinterfragt werden. Wir müssen die Menschen einfach resilienter machen.
Sagt Alexander Jendl, Soziologe an der Uni Leipzig, im Interview der Woche. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.